SWR 2. Tandem.
And now, fun with Chicken Jane. Today, Chicken Jane and the Gorilla.
Look, look, see, see, coming down the lane. Here comes Scott, here comes Dot, here comes Chicken Jane.
Look, Dick, look.
Look, Dot,
look. Look at Jane.
See the big gorilla.
See Jane laugh.
Das ist das Haus. Es ist grün und weiß. Es hat eine rote Tür. Es ist sehr hübsch. Das ist die Familie. Mutter, Vater, Dick und Jane wohnen in dem grün-weißen Haus. Sie sind sehr glücklich.
I loved her since we were children. Back in grammar school.
Das ist Jane. Ihr Kleid ist rot. Sie möchte spielen. Wer spielt mit Jane? Das ist die Katze. Sie macht Miau, Miau.
Look, Scott, look. Chicken Jane is gasping for air.
Yes, Dot.
Komm, spiel.
We are not gasping.
Komm mit Jane spielen.
Thank you, Chicken Jane.
Das Kätzchen mag nicht spielen. Das ist Mutter. Mutter ist sehr nett. Mutter, spielst du mit Jane? Mutter lacht.
Don't be afraid. My telling can't hurt you, in spite of what I have done.
Lach, Mutter, lach.
And I promise to lie quietly in the dark, weeping perhaps or occasionally seeing the blood once more. But I will never again unfold my limbs to rise up and bear teeth.
Toni Morrison. Ein Porträt der amerikanischen Schriftstellerin von Thomas David.
Hab keine Angst. Was ich erzähle, kann dir nicht wehtun, trotz meiner Tat. Und ich verspreche, ganz ruhig im Dunkeln zu liegen. Ein heller Schatten liegt auf der Titelseite von Toni Morrisons jüngstem Roman. Die transparente Illustration einer Landkarte der amerikanischen Ostküste, die in der deutschen Ausgabe von Immersive fehlt. Gekrümmte Linien wie Venen, die sich auf der Haut abzeichnen. Flüsse und Berge wie Narben im Gesicht. Obgleich die Namen, die in alten Lettern auf der Karte stehen, von der Unschuld des Landes erzählen. Chesapeake Bay, Cape Hatteras, Powhatans. Name der mächtigen indianischen Konföderation, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts im Krieg mit den Siedlern der englischen Virginia Company lag.
You can think what I tell you a confession if you like, but one full of curiosities, familiar only in dreams. And during those moments when a dog's profile plays in the steam of a kettle.
Ich möchte gewissermaßen die Landkarte einer kritischen Geographie entwerfen. So Toni Morrison in Schwarze Angelegenheit, ihrem berühmten Essay, in dem sie über den Afrikanismus in der amerikanischen Literatur spricht. Und diese Karte dazu benutzen, so viel Raum für Entdeckungen, intellektuelle Abenteuer und detaillierte Erkundungen zu eröffnen, wie es einst die ersten kartografischen Darstellungen der neuen Welt taten. Ohne das Mandat für Eroberungen allerdings. Auf der ihrem im November 2008 erschienenen Roman A Mercy vorangestellten Karte hat Morrison mit eigener Hand die von den europäischen Kolonisten eingeführten Namen getilgt und die Ostküste der USA für die indianischen Ureinwohner des Landes reklamiert. In Gnade, so der um den Wert eines Artikels ärmere deutsche Titel des Buchs, erkundet sie das Versprechen der Freiheit, das der Vision des amerikanischen Traums zugrunde liegt. Die Arglist dieses Versprechens, die bis heute den Glanz der Freiheit überschattet. Muhikantuk. Am Mount Marcy entspringt ein Fluss.
In America, In the States, people think that the birth of the country was 1776, you know, the beginning of, as though there were not 200 years before that. And you can't really understand now, the present, unless you really have some clear picture of certain parts of the past.
In Princeton, in ihrem Büro im Lewis Center for the Arts an der Princeton University, sitzt Toni Morrison an einem Schreibtisch. Im Vorzimmer ein großer, mit Büchern beladener Tisch. Stapel von The Bluest Eye, Morrisons erstem Roman. Exemplare von A Mercy. Briefe, Leserbriefe, Post von Fans, die Morrison um ein Autogramm bitten. In den Regalen Ordner, fremdsprachige Ausgaben ihrer bislang 9 Romane, mehrere Meter der Sekundärliteratur, die Morrisons Werk kritisch begleitet. Sie sitzt an ihrem Tisch. Neben einer großen Tasse Tee steht eine Schneekugel.
The Swedish nations were here. I mean, the Dutch came. The Spanish, the everyone. It was like the scramble for Africa. There were resources here.
Sie trägt einen schwarzen Pullover, ergraute Dreadlocks, die sie mit einem grauen Tuch am Hinterkopf zusammengebunden hat.
By the King of England or his brother or somebody.
Sie hat entspannte, freundliche Züge, einen großzügigen und geduldigen Blick, dunkle, sehr dunkle Augen, dunkle Haut.
And the displacement of Native Americans and bringing in all these people from, that's the real origin of the country.
Wenn sie von den Ursprüngen der Vereinigten Staaten erzählt, von dem weitgehend gestalt- und geschichtslosen Amerika vor der Erklärung der Unabhängigkeit im Juli 1776, den wechselnden Kolonialherren und Machthabern, den wechselnden Formen der Abhängigkeit und Unterdrückung, die sie in Gnade beschreibt, erhält ein Lächeln ihr Gesicht.
Man kann die Gegenwart nicht wirklich verstehen, wenn man kein klares Bild bestimmter Abschnitte der Vergangenheit hat.
So, I was very much interested in that idea. What about before? And it turned out that while I was writing it, these same questions were percolating in this society in 2007-08, probably mostly because of the elections.
Dass wir in Amerika heute Englisch sprechen, erscheint mir fast wie ein Zufall, weil es anfangs neben den britischen auch spanische, schwedische und französische Kolonien gab.
And viciousness and defense seemed to me to be directly related to the early origins of the country.
Der wahre Ursprung dieses Landes liegt also in einem permanenten europäischen Einfluss, in den unablässigen Auseinandersetzungen mit den indianischen Ureinwohnern und den ständig wechselnden Eigentumsverhältnissen. Es war wie der Wettlauf um Afrika. Mich interessierte also die Frage, was war vorher? Wie sah es in Amerika vor der Erklärung der Unabhängigkeit aus? Und als ich an dem Roman schrieb, hatte ich den Eindruck, dass eine ähnliche Problematik auch in der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft aufkeimt. Insbesondere in den Jahren 2007 und 2008. Vermutlich wegen der Präsidentschaftswahl, aber doch auch aufgrund einer bestimmten Außen- und Einwanderungspolitik, deren Brutalität in direktem Zusammenhang mit den frühen Ursprüngen dieses Landes zu stehen scheint.
So even though it was then, it was also now. Look where we've come from. And anything could have almost been anything.
Hab keine Angst.
I had a great deal of pleasure. Very private pleasure, I suppose, since nobody cares about it.
Was ich erzähle, kann dir nicht wehtun, trotz meiner Tat. Und ich verspreche, ganz ruhig im Dunkeln zu liegen. Vielleicht zu weinen oder dann und wann das Blut wieder vor Augen zu haben. Aber niemals wieder werde ich meine Glieder recken und mich erheben und die Zähne zeigen. Ich will erklären.
Das blendende Gold des Nebels, glühendes, zähes Licht. Als Jacob Vark am Anfang von Gnade durch die Brandung und den Schlick ans Ufer wartet, hatte das Gefühl, er kämpfe sich durch einen Traum. Varg ist ein in Europa, im Armenhaus der alten Welt, aufgewachsener und durch das überraschende Erbe eines ihm fremden Verwandten zu Grundbesitz gekommener Abenteurer. Ein junger Kaufmann, der im Oktober 1682 an der Küste von Virginia an Land geht und einer Wegspur der Lenape-Indianer Richtung Maryland folgt, um bei einem seiner säumigen Geschäftspartner die Schulden einzutreiben.
Let me start with what I know for certain. The beginning begins with the shoes.
Als die einzige katholische unter den englischen Kolonien ist Maryland römisch bis ins Mark, wie es in Morrisons Roman heißt. Die Tempel der Priester stehen wie Minitekel an öffentlichen Plätzen. Die tiefe Verachtung, die der Protestant Varg in der Provinz auf Schritt und Tritt empfindet, mündet bei seiner Ankunft auf der Plantage des portugiesischen Pflanzers D'Ortega in komplizierte Gefühle aus Ekel und Neid, die Morrison in wenigen, präzise gesetzten Strichen aufzeichnet, eindringlich und leicht.
When a child, I am never able to abide being barefoot and always beg for shoes, anybody's shoes, even on the hottest days.
Senor D'Ortegas Söhne stecken bei schwüler Hitze unter gepuderten Perücken. Seine Frau ist auf verschwenderische Weise töricht und nicht weniger blasiert als er. In Jubilio D'Ortegas Palast aus honigfarbenem Stein brennen tagsüber Kerzen. Und obwohl Varg den neureichen Katholiken verabscheut, verlangt es ihm nach ähnlichem Wohlstand, nach sozialem Status, nach Kindern für ihn und seine liebenswerte Frau.
I am dangerous, she says, and wild.
Drei tote Babys und der tödliche Unfall seiner fünfjährigen Tochter haben Vargs Leben verdunkelt. Als D'Ortega ihm zur teilweisen Begleichung der Schulden statt Geld einen seiner Sklaven anbietet, nimmt er auf Lehen einer Mutter deren kleine, vielleicht siebenjährige Tochter in Besitz.
Der Glanz des Reichtums entsteht in der Sklaverei von Armut, Hunger und Schulden.
Erst eine Flotte voller kostenloser Arbeitskräfte mache einen Müßiggang möglich, wie ihn D'Ortega pflegte, schreibt Morrison in ihrem Roman, in dem sich ein Lebensthema der 1993 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichneten Schriftstellerin aufs Eindrucksvollste kristallisiert. Varg hingegen hat nur Häme übrig für einen Wohlstand, der auf der Arbeit von Gefangenen beruhe, die in Gefangenschaft zu halten nur umso mehr Gewalt erforderte, wie es in Gnade heißt. Das Sklavenmädchen Florence, das er aus Mitleid in Zahlung nimmt, ist 20 Pesos wert.
Who else these days has the hands of a slave and the feet of a Portuguese lady?
Florence, die in Jubilio die abgelegten, ihr viel zu großen Schuhe ihrer portugiesischen Herrin, der Senora D'Ortega, trug, ist die eigentliche Heldin des Romans. Die eindringliche, unbekannte Stimme, mit deren sich erst im Rückblick erschließenden Monolog Toni Morrison die Erzählung anheben lässt. Jacob Vargs Laune, das Mädchen nicht zuletzt zum Trost seiner Frau zu sich auf die Farm zu nehmen, wird erst ganz am Ende der Erzählung als ein Akt der Gnade erkannt. Ein Wort, das in dem Roman nur ein einziges Mal fällt. Obgleich Morrison es zuvor intensiv bedenkt, in verschiedenen Situationen auslotet und prüft und schließlich doch immer zurückhält, bis es auf der letzten Seite in einem berührenden Augenblick der Erkenntnis seine wahre Bedeutung erfährt.
The giving away of a child for purposes of saving it is a very, you know, momentous thing. Florence despises her mother because of it.
Du kannst für eine Beichte halten, was ich dir erzähle. Aber es ist eine Beichte voller Seltsamkeiten, wie man sie nur aus Träumen kennt oder von den Augenblicken, da der Dampf des Wasserkessels sich zum Umriss eines Hundeschädels formt.
She never hears what her mother had in mind for her. But she does manage, after the confrontation with the blacksmith,
oder wenn die Puppe aus Maisstroh, die eben noch auf dem Regalbrett sitzt, im nächsten Nu verrenkt in einer Zimmerecke liegt. Und jeder weiß, welcher böse Wille sie dorthin gestoßen hat.
So she is not at that point, but at the end, she is moving toward owning herself.
Sleepy little baby,
Merkwürdiges geschieht, überall und immer wieder. Du weißt das. Ich weiß, dass du das weißt. Eine Frage lautet, wer steckt dahinter?
Die heranwachsende Florence verachtet ihre Mutter dafür, dass sie sie als Kind weggegeben hatte. Florence fühlt sich verlassen. Sie sucht nach Anerkennung. Und als sie Jahre nach ihrer Ankunft auf Wargs Farm den Schmied kennenlernt, der das kunstvolle Tor anfertigt, das zum Besitz des schließlich zu Reichtum gekommenen Farmers führt, verliert sie sich in einer aussichtslosen Liebe. In dem grandiosen Monolog, mit dem Toni Morrisons Roman beginnt, richtet die inzwischen 16-jährige Florence ihre Stimme an ihren Geliebten, einen namenlosen Schwarzen, den einzigen in Freiheit lebenden Menschen in der von Morrison heraufbeschworenen Gesellschaft.
You can think what I tell you a confession if you like, but one full of curiosity.
Gnade spielt in einer Zeit, in der die Konstruktion von schwarzer Hautfarbe und Sklaverei das blutige Fundament, auf dem der kraftvolle Mythos vom Land of the Free, der Generationen von Schwarzen die Knochen brach, noch nicht errichtet war und sich die Hierarchie der Rassen erst zu etablieren begann.
Eine andere, kannst du es lesen?
One question is, who is responsible? Another is, can you read?
The herbs and singer killed a poor who had a carol. With the cane that he twirled, found his diamond ring figure.
I have a dream
at a Baltimore hotel.
That one day,
society gathered.
This nation will rise up
and his weapon took flight.
Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.
She never done nothing.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Das ist das Haus. Es ist grün und weiß. Es hat eine rote Tür. Es ist sehr hübsch.
Toni Morrison wurde am 18. Februar 1931 unter dem Namen Chloe Adelia Wofford in Lorain, einer mittelgroßen Industriestadt im Bundesstaat Ohio, geboren.
Look, Scott! Look at that! I see a cat!
Here is the house. It is green and white.
Einer ihrer Großväter war noch als Sklave zur Welt gekommen. Ihr Vater arbeitete als Gelegenheitsarbeiter. Sie war 2 Jahre alt, als der Besitzer das kleine Holzhaus in Brand setzte, in dem die Familie am Stadtrand von Lorain wohnte, weil ihre Eltern die $4 für die monatliche Miete nicht zahlen konnten.
Yes, Dad. I see the cat.
Das ist die Familie. Mutter, Vater, Dick und Jane wohnen in dem grün-weißen Haus. Das ist die Katze. Sie macht Miau, Miau.
Im Alter von 4 Jahren entdeckte sie die Welt der Bücher. In den weißgewaschenen, von der Ideologie des American Dream befleckten Schulbüchern ihrer Kindheit kam die Lebenswirklichkeit der schwarzen Bevölkerung nicht vor. Das Elternhaus ihrer weißen Schulfreundin durfte sie nicht betreten.
See the cat. It goes meow, meow. Come and play. Come play with Jane.
Nach der Highschool, die sie 1949 als einzige schwarze Schülerin mit Auszeichnung abschloss, studierte sie englische Literatur und Altphilologie an der Howard University in Washington, einer afroamerikanischen, 1867 zur Förderung der Bildung ehemaliger Sklaven gegründeten Universität. Das Curriculum orientierte sich auf ähnliche Weise an der Kultur des weißen Amerika, wie die Anfang der 50er Jahre mit Beginn der Bürgerrechtsbewegung veröffentlichten Debütromane von Ralph Ellison und James Baldwin, den schließlich prominentesten und einflussreichsten afroamerikanischen Schriftstellern der 50er und 60er Jahre, deren Bücher sich explizit an eine weiße Leserschaft wandten.
Look, Dot, look! See Chicken Jane write the letters S-C-A-T. Cat.
Das Kätzchen mag nicht spielen. Das ist Vater. Er ist groß und stark. Vater, spielst du mit Jane? Vater lächelt.
Come and play. Come play with Jane.
Sie änderte ihren Vornamen. Sie gab sich den Namen Tony. Sie setzte ihr Studium an der renommierten New Yorker Cornell University fort und arbeitete anschließend als Dozentin für Englisch an der schwarzen Texas Southern University in Houston. Von 1957 bis 1964 an der Howard University. 1958 heiratete sie den aus Jamaika stammenden Architekten Harold Morrison. Ihre beiden Söhne kamen 1961 und 1964 zur Welt.
Look at that! The fat cat went splat. Chicken Jane is flat.
Das ist der Hund. Wow, wow, macht der Hund. Willst du mit Jane spielen?
Yes, Chicken Jane is flat. We are not flat.
Toni Morrison arbeitete nach der Geburt ihres zweiten Sohnes, nach der Trennung von ihrem Mann, für den Verlag Random House, anfangs in der Textbuchredaktion eines Subunternehmens in Syracuse, ab 1967 als Lektorin in New York.
The kitten will not play. See mother. Mother is very nice. And so on.
The Bluest Eye, sehr blaue Augen. Toni Morrisons erster Roman erschien 1970.
It is formally playful because obviously, this is a mimicking of the.
In der Bibliothek der American Academy in Berlin sitzt der Literaturkritiker James Wood an einem großen Tisch und liest den Anfang von Toni Morrisons Debütroman. Wood wurde 1965 in der englischen Kathedralstadt Durham geboren. Als fester Autor des New Yorker ist er einer der einflussreichsten Literaturkritiker Amerikas.
In formaler Hinsicht sind diese beiden ersten Seiten des Romans sehr verspielt, weil es sich offensichtlich um eine Nachahmung von Kinderbüchern handelt, insbesondere einer in den USA seit den 30er Jahren sehr beliebten Reihe von Erstlesebüchern namens Dick and Jane.
It's a false world. I mean, it's a false world even to white people like you and me, because it's, you know, doesn't exist anymore. So,
die schrecklichen Illustrationen der Dick and Jane Bücher haben sich in den letzten 40 Jahren nicht verändert.
And it would be for a certain kind of audience.
Es ist eine falsche Welt, die selbst für Weiße wie Sie und mich so nicht mehr existiert.
I could start again and do, as it were, a counter novel, and the counter story would be.
Es ist fast so, als würde Morrison sagen: Ich könnte den Roman auf diese Weise schreiben und er würde sich an ein bestimmtes weißes Publikum richten. Oder ich beginne noch einmal und schreibe einen Gegenentwurf zu der in den Dick and Jane Büchern etablierten weißen Welt. Und die Gegengeschichte ginge so.
Nuns go by as quiet as lust, and drunken men and sober eyes sing in the lobby of the Greek Hotel.
Nonnen gehen vorüber, still wie die Wollust, und betrunkene Männer mit nüchternen Augen singen in der Halle des griechischen Hotels. Rosemary Villanucci, unsere Freundin von nebenan, die über dem Café ihres Vaters wohnt, sitzt in einem 1939er Buick und isst ein Butterbrot. Sie kurbelt das Fenster herunter, um meiner Schwester Frieda und mir zu sagen, dass wir nicht herein dürfen. Wir starren sie an, denn es gelüstet uns nach ihrem Brot. Aber mehr noch gelüstet es uns, den Hochmut in ihren Augen zu erstechen und den Besitzerstolz, deren kauenden Mundkräusel zu erschlagen. Wenn sie aussteigt, werden wir sie verhauen, sodass sie rote Male auf ihrer weißen Haut behält.
In sehr blaue Augen erzählt Toni Morrison in einer eindringlichen, sinnlichen Prosa die Komplexe aus dem Blickwinkel mehrerer Figuren, aus dem Chor ihrer Stimmen zusammengeführte Geschichte über die zerstörerische Kraft der rassistischen Ideologie. Der rassistische, von der Familie der zwölfjährigen schwarzen Pekula im Lauf mehrerer Generationen verinnerlichte Selbsthass führt über die unreflektierte Anbetung des nicht zuletzt durch das Kino konstruierten weißen Schönheitsideals, wie es etwa die von Pekula so bewunderte Schauspielerin Shirley Temple verkörperte, schließlich in den Wahnsinn von Pekulas unstillbarem Verlangen nach blauen Augen.
Ursprung des Romans war ein Gespräch, das ich in der Kindheit mit einer Freundin geführt hatte. Wir waren gerade erst in die Grundschule gekommen. Sie sagte damals, dass sie gern blaue Augen hätte. Ich sah mich um und versuchte mir vorzustellen, wie sie bei Erfüllung ihres Wunsches aussähe. Aber das Bild, das mir dabei vor Augen trat,
stieß mich heftig ab.
Schon auf der ersten Seite dieses eigentlichen Romananfangs verspürt man die Andeutung einer Aggression. Der Leser ist sofort in einer anderen, fremden Welt, die sich von der heilen Welt, wie sie in den Dick-and-Jane-Büchern beschrieben wird, fundamental unterscheidet.
Pecula fühlt sich unansehnlich, ungeliebt, verstoßen.
Morrisons Ernsthaftigkeit als Schriftstellerin begründet sich nicht zuletzt darin, dass sie in ihren Romanen Gegengeschichten erzählt. Oder wichtiger noch, eine Gegengeschichte, die die Geschichtsschreibung der offiziellen Grand Narrative der USA korrigiert.
Anfang der 40er Jahre, zwei Jahrzehnte vor der Rückbesinnung auf einen schwarzen Schönheitskodex und die Stärkung des afroamerikanischen Selbstbewusstseins durch die Bürgerrechtsbewegung, aus der Morrisons 1962 begonnener Roman hervorgegangen ist, ist Pecula Opfer von Spott, Demütigungen und einem folgenschweren Missbrauch durch ihren gewalttätigen, in seiner Kindheit ebenfalls traumatisierten Vater.
Was in ihrem Wunsch verborgen lag, war ethnischer Selbsthass. Wer hatte in ihr eingeredet? Wer hatte ihr das Gefühl gegeben, es wäre besser, als eine Missgeburt herumzulaufen, statt als der Mensch, der sie war? Wer hatte sie angeblickt und so mangelhaft gefunden? Ein solches Leichtgewicht auf der Waage der Schönheit. Es ist dieser Blick, der sie verurteilt hat, gegen den der Roman seine Stimme erhebt.
In sehr blaue Augen entlarvt Toni Morrison den Gleichgültigen, den Diskriminierenden, in seiner Geringschätzung und Missachtung der schwarzamerikanischen Identität vernichtenden weißen Blick und den von Pecula und ihrer Familie akzeptierten und gegen sich selbst gerichteten Rassismus. Sie durchbricht das Schweigen, das Peculas Selbstverleugnung und Scham umgibt. Pecula wird an ihrer fehlgeleiteten Vorstellung von Schönheit zerbrechen. Die Stärke des in Morrisons Stimme zum Ausdruck gebrachten Selbstbewusstseins, das Pecolas leidvolle Passivität dagegen wirkungsvoll konterkariert, macht die Lektüre des Romans zu einer aufwühlenden, auch vier Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung mitunter schmerzhaften Erfahrung.
And even I've had black, young black readers say,
ich erinnere mich an junge schwarze Leserinnen und Leser, die zu mir sagten, mir hat das Buch sehr gefallen, aber ich bin wütend darüber, dass sie es geschrieben haben. Ich fragte, weshalb? Und sie antworteten, sie hätten es nicht ertragen können, dass ich in dem Roman bestimmte Bereiche ihres Lebens den Blicken der weißen Leser ausgesetzt habe. Sie lasen den Roman, als ob sie sich fragten, was die weißen Leser von uns, den Schwarzen, halten würden. Aber diese Art zu denken ist mir völlig fremd, weil sie bedeutet, dass man sich dem Blick eines Weißen unterordnet.
The Bluest Eye was a hard sell, I want to say that. The Bluest Eye was perhaps the most daring thing that she ever wrote. Nobody wanted to touch it.
In Manhattan, in einem Loft am Broadway im Stadtteil Soho, sitzt die Literaturwissenschaftlerin Claudia Brodsky an einem Tisch. Brodsky ist Professorin für Komparatistik an der Princeton University. Sie ist mit Toni Morrison befreundet und gilt als eine der besten Kennerinnen ihres Werks. Sie hat schulterlanges dunkles Haar, dunkle Augen.
Sehr blaue Augen ist längst ein Klassiker. Aber als der Roman 1970 erschien, stieß er bei der weißen Leserschaft ebenso auf Ablehnung wie innerhalb der schwarzen Community. Es ist vielleicht das kühnste Buch, das sie je geschrieben hat. Natürlich gibt es die Ausnahmen einzelner bedeutender Bücher. Aber ich glaube nicht, dass es ein anderes Oeuvre gibt, das Gesamtwerk eines anderen Autors, das die nie erzählten Geschichten über die schwarze Bevölkerung Amerikas auf ähnliche Weise reflektiert, wie Toni Morrison es in Sehr blaue Augen und ihren seitdem erschienenen Romanen getan hat. Ich glaube, um ohne Zynismus in der Gegenwart leben zu können, musste Toni für sich selbst eine literarische Darstellung der Vergangenheit erschaffen, einer Vergangenheit, die nie zuvor erforscht worden war. Um die Gegenwart verstehen zu können, sollte man die Vergangenheit kennen.
Tonight, the state versus O.J. Simpson. The prosecution presents its closing argument.
In Sehr blaue Augen erzählt Morrison Pecolas Geschichte mit Rückblicken, die bis in die Kindheit ihrer Eltern zurückreichen. Zurück in die raue, von Armut, Rassenhass und Gewalttätigkeit geprägte Welt von Pecolas Vater, der 4 Tage alt war, als ihn seine Mutter in 2 Decken und eine Zeitung wickelte und auf einen Müllhaufen an der Eisenbahnlinie legte.
So what do you think? Is he innocent or guilty?
In Sula, ihrem Anfang der 70er Jahre, zur Zeit der Emanzipationsbewegung entstandenen 2. Roman, schildert sie das Ringen ihrer Hauptfigur Sula Peace, einer unangepassten, schon als Kind rebellischen jungen Frau, um Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Der Roman spielt hauptsächlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der ein alternativer Lebensentwurf, wie Sula ihn sich vorstellt, im gesellschaftlichen Klima der staatlich legitimierten Rassentrennung für einen Afroamerikaner kaum zu verwirklichen war.
What says more about us than the case is that you can guess whether an American thinks O.J. Simpson is guilty or not. Simply by that person's skin color.
Während Morrison sich bereits in Sula von dem psychologischen Realismus ihres Debütromans zugunsten einer expressiven, symbolhaften Metaphorik löst, verankert sie die Suche nach dem mythischen Schatz seiner Familie, die der Protagonist ihres 1977 veröffentlichten Romans Solomons Lied unternimmt, fest in der schwarzamerikanischen Kultur. Der Reichtum dieser Kultur, die Akzeptanz seiner Herkunft, die Verbindung mit seinen Ursprüngen im schwarzen Amerika erweist sich schließlich als sein eigentliches Erbe.
Alle wollen das Leben von einem schwarzen Mann. Alle. Weiße Männer wollen uns tot oder mundtot, was dasselbe ist wie tot. Weiße Frauen genauso. Die wollen uns universal, weißt du? Menschlich, ohne Rassenbewusstsein. Zahm. Außer im Bett.
I think it's time for everybody to wake up and realize that we are in a for real world and we have dealt with racism all our lives, every single day.
In Solomons Lied, Morrisons neben ihrem Meisterwerk Menschenkind bedeutendsten Buch, führt die Entdeckung der zuvor verleugneten Vergangenheit, die Identifikation mit der Geschichte seiner Herkunft, für Morrisons Helden zu jener Selbsterkenntnis, die ihn zu einem unabhängigen, seiner selbst vollständig bewussten, freien Menschen werden lässt. Morrisons bereits in ihrem ersten Roman unternommener Versuch, die afroamerikanische Kultur in eine Sprache zu übertragen, die dieser Kultur würdig ist, mündet in Solomons Lied schließlich in einer Erzählung von mythischer Kraft, die Traditionen der europäischen und afrikanischen Kultur selbstbewusst miteinander verbindet, ohne sich dabei dem weißen Blick zu unterwerfen.
Du meinst, Dunkelheit ist bloß eine Farbe. Stimmt aber nicht. Gibt 5 oder 6 Arten von Schwarz.
Die Einflüsse der antiken Mythologie aufnimmt und dennoch ganz der afrikanischen Kosmologie zu entspringen scheint, den Legenden und Volkstraditionen, die Toni Morrison in ihrem Werk dem schwarzen Amerika als Teil seines legitimen Erbes übergibt.
Well, village literature sounds different and sort of narrow to me now.
Ich schreibe, was ich neuerdings Dorfliteratur nenne. Literatur, die für das Dorf bestimmt ist, für den Stamm.
Manche seidig, manche wollig, manche einfach leer. Manche wie Finger und steht auch nicht still. Bewegt sich und wechselt von einer Art schwarz in die andere.
So many African-American novelists write about the situation or the narrative in a white world. But I didn't want to do that.
Zu sagen, dies oder das ist pechschwarz, ist so, als ob man sagt, das ist grün.
Even Ellison does it a lot. He's always sort of explaining something that he wouldn't have to explain to me.
Was für ein Grün? Grün wie meine Flaschen? Grün wie ein Grashüpfer? Grün wie Gurken, wie Salat? Oder grün wie der Himmel, kurz bevor er aufbricht und losstürmt.
And even in his novels, I adore James Baldwin's essays. They are flawless. But even in his novels, I can hear him talking to somebody else who's not black.
Na, ist genauso gut mit Nachtschwarz. So gut wie ein Regenbogen.
And I wanted to get rid of all of that. And that's what I meant when I said village literature, some authentic. So that if the people in the book read my books, would they think that they were accurate and told the story well.
Viele afroamerikanische Schriftsteller schreiben über eine Erzählung innerhalb einer weißen Welt, über einen weißen Antagonisten, der den Schwarzen klein hält oder ihm auf die eine oder andere Weise hilft. Selbst ein Schriftsteller wie Ralph Ellison neigt in seinen Büchern dazu, Dinge zu erklären, die für einen schwarzen Leser keiner Erklärung bedürfen.
Die Thematik, über die sie schreibt, hat ihr bereits so viel Unerschrockenheit und Risikobereitschaft abverlangt, dass es vielleicht zu viel gewesen wäre, sich wie Faulkner auch noch in anderer Hinsicht vom Leser abzuwenden und Romane zu schreiben, die formal kompliziert und unzugänglich wären.
Sie ist zu einem Symbol geworden und damit auch zu anderer Leute Kapitalanlage. Ralph Ellison, dem es seinerzeit ähnlich ergangen war, ist daran fast zerbrochen. Aber Toni kann damit umgehen, weil sie weiß, dass sie einen Platz im Kanon der Weltliteratur hat.
Der Grund dafür ist sicherlich nicht, dass Morrison dazu als Schriftstellerin nicht in der Lage wäre. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass sie sich schon in anderer Hinsicht vom Leser abgewandt hat, vom weißen Leser, indem sie von Anfang an sagte, ich schreibe nicht für dich. Du kannst meine Bücher lesen, wenn du möchtest, aber ich schreibe für den afroamerikanischen Leser. Ich richte mich nicht nach dir.
Sie wird am Ende auch der Idealisierung als mächtigste Stimme des schwarzen Amerika entkommen, einer schrecklichen Ghettoisierung, die sie in gewisser Weise zur Heldin in einem riesigen Comic macht.
Und auch wenn ich die Romane von James Baldwin lese, höre ich, dass er nicht nur zu mir, sondern auch zu einem anderen spricht, der kein Schwarzer ist.
Ihre Bedeutung als Schriftstellerin lässt sich nicht darauf reduzieren, dass sie über ihre Identität als Afroamerikanerin schreibt.
Ich wollte nicht aus dieser Haltung heraus schreiben. Ich wollte mich ihrer entledigen. Und das ist es, was ich meinte, als ich von Dorfliteratur sprach. Von etwas Authentischem, in dem sich auch die Figuren meiner Romane wiedererkennen würden.
Tony's work is about the history that isn't in the history books. It's about the missing history. It's about what didn't get written down.
People are always asking you, are you a black writer or a writer who happens to be black? And I think for me, that's where a question becomes, is that a dumb question or a question that happens to be dumb?
In New York, im Büro seiner Literaturagentin, sitzt der 1969 geborene Schriftsteller Colson Whitehead an einem Tisch.
Would you ask Don DeLillo, like, are you an American writer or a white writer?
Whitehead ist der Autor des 2001 erschienenen Epos John Henry Days, Autor der Satire Apex, in der er den Gründungsmythos des weißen Amerika, den Mythos vom gelobten Land, selbstbewusst als cleveres Marketing entlarvt. Whitehead hat dunkle Haut, dunkle Augen.
Ich werde natürlich oft gefragt, ob ich ein schwarzer Schriftsteller sei oder ein Schriftsteller, der schwarz ist. Ist das eine dämliche Frage oder eine Frage, die dämlich ist? Würden Sie Don DeLillo fragen, ob er ein amerikanischer Schriftsteller oder ein weißer Schriftsteller ist?
Helle Haut und helle Augen. In Berlin, in einem Zimmer hinter der Bühne der Philharmonie, der Theaterregisseur Peter Sellers.
And of course, these cultures, African cultures, indigenous cultures all over the world, which are not about the written word, they're about the oral tradition, and they're about the way in which, when you speak, it's not just your voice, but it's also your ancestors.
Als ich mit dem Schreiben anfing, haben mir Leute wie Toni Morrison, Ismael Reed und Ralph Ellison viel bedeutet. Jeder dieser Autoren ist Amerika und dem afroamerikanischen Leben auf sehr spezifische Weise verbunden. Aber seitdem ich älter bin und selbst mehrere Bücher veröffentlicht habe, verstehe ich mich nicht mehr als Teil einer einzigen Tradition, einer bestimmten Sicht auf die Welt.
Toni has found a literary form in which to convey this incredibly fluid and transformative speech.
Toni schreibt Romane, in denen nicht nur die Handlung, sondern auch die Sprache selbst zum Träger der Zeit wird. Und das ist etwas, das in der afrikanischen Kultur, der sie sich stark verbunden fühlt, natürlich sehr ausgeprägt ist. In der afrikanischen Kultur geht es nicht um das geschriebene Wort, sondern um die mündliche Überlieferung. Um eine orale Erzähltradition. Es geht darum, dass Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden und dass man nicht nur mit seiner eigenen Stimme spricht, sondern auch mit der seiner Vorfahren.
I think she uses a lot of the sensual evocation to bring you sharp into the present tense.
Peter Sellers ist mit Toni Morrison seit Mitte der 90er Jahre befreundet. 1996 war er Gast des Princeton Atelier, ein von Morrison während ihrer langjährigen Professur an der Princeton University begründetes Seminarprogramm zur Förderung eines interdisziplinären künstlerischen Austauschs.
And so Toni is really using language to play on the senses, both moving backwards and forwards.
Menschenkind ist meine Tochter. Sie gehört mir, oder nicht? Ich bin Menschenkind. Menschenkind ist meine Tochter. Sie ist aus freien Stücken zu mir zurückgekommen. Und ihr brauche ich nichts zu erklären. Ich hatte ja damals keine Zeit, was zu erklären, weil es so schnell gehen musste. Ganz schnell. Ich musste sie in Sicherheit bringen und das habe ich getan. Aber meine Liebe war zäh. Und jetzt ist sie zurückgekommen.
Beloved, for example, I was writing that at the height of the feminist.
In Menschenkind. Ihrem 1988 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten und 2006 bei einer Kritikerumfrage der New York Times zum bedeutendsten amerikanischen Roman der vergangenen 25 Jahre gewählten Hauptwerk, erzählt Morrison die Geschichte der entflohenen Sklavin Sethe, die ihre kleine Tochter tötet, um sie vor einem Leben in Sklaverei zu bewahren. Und 18 Jahre später, zwei Jahrzehnte nach Ende des Bürgerkriegs und nach der Abschaffung der Sklaverei, von deren Geist heimgesucht wird.
Ich lasse sie nie mehr fort. Ich werde sie erklären, obwohl ich es gar nicht muss, warum ich es getan habe, dass sie gestorben wäre, wenn ich sie nicht umgebracht hätte und dass ich das niemals hätte verwinden können.
But I was thinking that there was a time in the black world in which having a child.
Ich schrieb den Roman auf der Höhe der feministischen Debatte der 80er Jahre, als das Wort frei für Frauen alles bedeuten konnte. Und die Freiheit, keine Kinder zu haben, Kinder abzutreiben, zu einer großen Sache erklärt wurde.
So you did not have children. You bore them.
Unweigerlich führten mich diese Gedanken zu der ganz anderen Geschichte der schwarzen Frauen in diesem Land. Eine Geschichte, in der die Kinder einer Schwarzen demjenigen gehörten, dessen Eigentum sie waren. Man hatte also keine Kinder, man brachte sie lediglich zur Welt. Und sie wurden einem nach der Geburt weggenommen, nach 12 Jahren, wann auch immer.
Look at what had become women's rights and to look at it from another point of view.
Wenn ich es ihr erkläre, wird sie es verstehen, weil sie ohnehin alles versteht. Du erinnerst dich an mich? Ich werde sie umsorgen, wie nie eine Mutter ihr Kind, ihre Tochter umsorgt hat. Ich lasse sie nie mehr fort. Ja, ich erinnere mich an dich. Das ist Mutter. Mutter ist sehr nett. Verzeihst du mir? Wirst du bleiben?
Sethe ist von der jungen Frau, die eines Tages vor ihrem Haus sitzt und auf sie zu warten scheint, aus Gründen, die sie anfangs nicht versteht, tief berührt. Sie fühlt sich durch die offene, stumme Anbetung der Frau, die sich Menschenkind nennt, geschmeichelt. Sie wundert sich über die Fragen, die ihr Menschenkind stellt, nachdem Sethe sie bei sich aufgenommen hat, über die Einzelheiten aus Sethes Vergangenheit, die Menschenkind kennt.
Freedom is almost a non-word now. I want to be free. You want to say, from what and to do what? Are there no responsibilities in freedom? You know, there are all sorts of questions that follow.
Indem sie dem Geist des von Sethe getöteten Kindes Gestalt verleiht, dem Vergangenen in der Gegenwart eine lebendige, unübersehbare Präsenz verleiht, öffnet Morrison die verschlossenen Türen von Sethes Erinnerung und lässt auf qualvolle, für Sethe zunehmend bedrohliche Weise die Vergangenheit in ihr aufleben. Die überwältigende Lebensgier des toten Kindes, Menschenkinds unstillbares Verlangen nach der Liebe der Mutter, die ihr das Leben nahm, die unauslöschliche Erfahrung der Sklaverei, die noch Jahre nach der Befreiung der Sklaven ihr Dasein bestimmt, droht Sethe ein Leben in Freiheit zu verwehren.
I think now people think of freedom and rights and so forth in very personal terms.
Bei meinem Versuch, die Erfahrungen der Sklaverei erlebbar zu machen, kam es mir auf das Gefühl an, dass die Dinge gleichzeitig unter Kontrolle und völlig unkontrollierbar sind. Dass die darbenden Toten mit der Gewalt des Chaos in die friedliche Ordnung des Alltagslebens einbrechen. Dass die herkulische Anstrengung des Vergessens auf eine Erinnerung prallt, die verzweifelt um ihr Überleben kämpft.
This is a cheap term. It's becoming unknowable, almost an inarticulate expression.
Wer die seelische Innenansicht der Versklavung in Worte fassen will, darf die Grenzen der Sprache nicht achten.
I just want to do God's will, and He has allowed me to go up to the mountain.
I, Barack Hussein Obama, I solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
That I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability,
and will to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Don't be afraid. My telling can't hurt you in spite of what I have done, and I promise to lie quietly in the dark, weeping perhaps.
Hab keine Angst. Was ich erzähle, kann dir nicht wehtun. Du kannst für eine Beichte halten, was ich dir erzähle. Aber es ist eine Beichte voller Seltsamkeiten. Merkwürdigeres geschieht, überall und immer wieder. Du weißt das. Ich weiß, dass du das weißt. Eine Frage lautet, wer steckt dahinter? Eine andere, kannst du es lesen?
One question is, who is responsible? Another is, can you read? There are more questions being asked. It is clearly, she has a voice through which she's speaking all the time. And again, according to her, her characters really do quite it, once she's got them in her brain.
Schon am Anfang des Romans wird klar, dass Toni mit den Stimmen der von ihr erfundenen Figuren spricht. Und so wie es bei den meisten Schriftstellern der Fall ist, richten auch Tonis Figuren Fragen an sie und sagen ihr, wie sie mit ihnen verfahren soll.
It's not terribly subordinated, it's not convoluted.
Nothing frightens me more than this errand. And nothing is more temptation. From the day you disappear, I dream and plot.
In Gnade, ihrem wenige Tage nach der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten der USA erschienenen Roman, variiert Morrison den im Menschenkind geschilderten Gnadenakt der Kindstötung und dringt in die Vergangenheit eines Amerika vor, in dem sich die im Menschenkind längst bestehende Hierarchie der Rassen erst zu etablieren begann und die laut Morrison durch die ausschließliche Versklavung der Schwarzen ans Licht tretende, parasitäre Natur weißer Freiheit noch nicht sichtbar war. Auf den Besitz des Farmers Jacob Bark, der Morrisons Protagonistin Florence auf flehende Bitte ihrer Mutter in Zahlung genommen hat, verdingen sich weiße Lohndiener ebenso wie eine versklavte, den Presbyterianen abgekaufte Indianerin. Florence' Beichte voller Seltsamkeiten, der Brief, den sie als junge Frau an ihren Geliebten, den namenlosen schwarzen Schmied, richtet, ist auch der Versuch einer Selbstvergewisserung und Ausdruck einer Bewusstwerdung.
It will take you a while to understand that this is really someone writing for the first time, that it's about.
Aus dem Anfang von Gnade geht hervor, dass Florence gerade erst schreiben gelernt hat und eine ihrer größten Sorgen ist, dass der Geliebte, für den sie ihren Brief schreibt, nicht lesen kann. Der Text bewegt sich an der Grenze von mündlichem und schriftlichem. Er ist lyrisch und geheimnisvoll und erfordert das genaue Hinhören des Lesers.
And then if you're open to possibilities.
Beim Schreiben muss ich eine Art und Weise finden, in der die Figuren sprechen. Eine Art und Weise, wie ich ihnen zuhöre.
Some kind of entree into this person whom you have no idea of what the possibilities are.
Wenn man es schafft, durch eine Metapher, durch einen Duft oder eine Farbe in die Figur, von deren Möglichkeiten man keine Ahnung hat, hineinzugelangen, dann erlaubt man dieser Figur, sich zu erheben. Dann spürt man die Vertrautheit.
It's a mighty hard road my poor hands have pulled. My poor feet have traveled
his hot, dusty road.
Florence rekapituliert in dem Brief ihr bisheriges Leben. Sie blickt zurück auf die Geschehnisse, die Morrison auf den folgenden Seiten ihres Romans aus wechselnden Perspektiven schildert, auf ihre Liebe zu dem Schmied. Zu Beginn von Gnade versucht Florence, das in ihr verborgene Wissen über ihr eigenes Leben zu vergegenwärtigen, schreibend Selbsterkenntnis zu erlangen.
Tony zeigt auf diesen ersten Seiten, wie sich jemand durch das Schreiben seiner selbst bewusst wird.
Die Frauen in ihren Romanen wissen oft mehr, als die Welt ihnen anzusehen glaubt.
Tony goes into women's lives.
Es ist oft ein intuitives Wissen, ein Wissen der Sinne, der Gefühle, von denen niemand erahnte, dass sie darüber verfügen.
When their knowledge absolutely transforms.
Sie behalten dieses Wissen oft für sich, bis Tony ihnen das Bewusstsein und die Sprache verleiht, es auszudrücken, und dieses Wissen zu einer Macht wird.
In ihrem Büro an der Princeton University sitzt Toni Morrison an ihrem Schreibtisch.
Man schlüpft beim Schreiben auf eine ähnliche Weise in eine Figur hinein, wie ein Schauspieler, der eine Figur darzustellen versucht.
Sie hält die Tasse Tee in den Händen. Sie erläutert ihre Arbeitsweise.
Der Schauspieler findet vielleicht auch zuerst eine bestimmte Art, in der sich die Figur bewegt. Einen bestimmten Gesichtsausdruck, über den sich für ihn der Zugang zum Inneren dieser Figur ergibt. Ganz ähnlich ist es bei mir, wenn ich eine Figur erfinde.
Die Tür zum Vorzimmer, in dem ihre Assistentin Morrisons umfangreiche Korrespondenz sichtet, ist nur angelehnt. Von der Straße dringt kaum ein Geräusch ins Büro.
Zuerst habe ich nur ein Gefühl, eine Ahnung von der Geschichte, die ich erzählen will. Erst wenn ich dann die Sprache oder die Stimme gefunden habe, in der eine Figur spricht, werden die Dinge für mich konkreter und nehmen Gestalt an.
Morrison stellt die Teetasse neben der Schneekugel ab. Sie sagt:
Aber wissen Sie, es geht mir beim Schreiben nicht nur um die Geschichte.
In order to extract meaning in life and in language, it's not just the story.
Es geht darum, im Leben wie in der Sprache, den Dingen eine Bedeutung zu entlocken. Alle meine Bücher nehmen ein glückliches Ende, weil es immer jemanden gibt, der am Ende mehr weiß als am Anfang. Selbst wenn es sich dabei um etwas Schlimmes handelt.
And even if it's bad news, it's still knowledge. It's still meaning and you're not where you were before.
Es ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, menschlicher zu werden und dazu beizutragen, unsere Gattung zu vervollkommnen. Das jedoch geschieht durch die Klärung dessen, was das Leben ausmacht und welche Verpflichtungen der Mensch in ihm hat.
And our job is to become more and more and more human and to improve the species. And that happens with the solicitation, the clarification of what life is and what our obligations are.
Travel this road until death sets me free, 'cause pastures are plenty, must always be free.
Toni Morrison. Ein Porträt der amerikanischen Schriftstellerin. Von Thomas David. Es sprachen Manuela Alfons, Constanze Becker, Axel Gottschick, Maximilian Hillbrand, Ursula Illert, Jochen Langner, Valentin Stroh und Lena Stolze. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Simone Bredel. Regie Thomas Blockhaus. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011.